Kooperation oder Konfrontation? Wie soll der Westen es künftig mit Russland halten? Der Überfall Russlands auf die Ukraine war eine Zäsur für das Leben der Ukrainerinnen und Ukrainer. Der Westen, vor allem die NATO-Staaten, haben in diesem Konflikt Partei für die Ukraine bezogen. Denn die russische Attacke war auch ein Angriff auf die europäische Sicherheitsarchitektur. Mehr noch, Russland fordert die globale Ordnung heraus. Und das in einer Zeit, in der die Fortdauer eben dieser Ordnung ungewiss ist. Wie muss der Westen darauf strategisch antworten? Darum geht es im Gespräch mit Stefanie Babst. Die strategische Beraterin und Publizistin war lange in Führungspositionen für die NATO tätig. Zuletzt leitete sie dort den strategischen Planungsstab. Guten Tag, Frau Dr. Babst.
Einen schönen guten Tag zurück, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Erst hirntot, nun durch den russischen Überfall auf die Ukraine wiederbelebt. Teilen Sie diese Diagnose, diese beliebte Diagnose zum Zustand der NATO?
Also die NATO war niemals hirntot. Ich habe das immer abgelehnt, mich damit sozusagen weiter auseinanderzusetzen. Sie hat natürlich eine ganze Reihe von strukturellen Schwächen. Sie hat politische Probleme mit ihren Mitgliedern. Es gibt viel, was man reformieren könnte. Aber hirntot war sie nicht und ist sie auch nicht. Und jetzt bemüht sie sich natürlich mehr oder weniger schlecht und recht, eine strategische Antwort auf diesen Albtraum zu finden, den wir jetzt seit 16 Monaten in der Mitte Europas sehen.
Welches Ziel sollte denn der Westen gegenüber Russland jetzt anstreben?
Also das ist natürlich eine ganz, ganz zentrale Frage, die die NATO-Mitglieder für sich selbst noch nicht beantwortet haben. Die NATO-Politik ist ja davon geprägt, dass sie sagt, wir wollen die Ukraine so lange unterstützen, wie es denn notwendig ist. Aber das ist, mit Verlaub gesagt, in meinen Augen kein strategisches Ziel. Ich bin sehr der Auffassung, dass die NATO-Mitglieder deutlich formulieren müssten, sie wollen, dass die Ukraine militärisch diesen Konflikt gewinnt. Sie wollen, dass sie ihre territoriale Integrität und politische Souveränität wieder in den Grenzen von 1991 herstellt. Und wenn man dieses Ziel einmal ganz klar formulieren würde, dann würden sich daraus auch die Schritte ergeben, die dann in einer Strategie beschrieben werden könnten, um dieses Russland in allen Facetten, in seinem ganzen Aktionsradius zu reduzieren, einzudämmen und zurückzudrängen. Und das tut die Allianz eben nicht, weil sie nach wie vor sehr von Furcht geprägt ist. Das, was auch immer sie tut, ist eine eskalatorische Antwort seitens des Kreml-Regimes provozieren könnte.
Also Sie raten eigentlich dazu, Schluss mit einer kooperativen Sicherheitsordnung, hin zu einer konfrontativen.
Ja, also Russland hat eigentlich nach 2014 und natürlich jetzt ganz besonders in den letzten 16 Monaten jeden einzelnen Tag deutlich gemacht, das ist die völkerrechtlichen Normen, die Regeln, die wir hier in Europa aufgestellt haben, in die Tonne treten möchte, in die Tonne tritt, um das korrekter zu formulieren, sich nicht mehr daran hält, die Prinzipien des NATO-Russland-Verhältnisses, der Partnerschaft, die wir eingegangen sind, tritt es ebenfalls jeden Tag mit Füßen. Das Regime hat mehr und mehr deutlich gemacht, verbal, aber auch jeden Tag, dass es einen Vernichtungskrieg gegen das zweitgrößte Land in der Mitte Europas führt, mit allen terroristischen, kriegsverbrecherischen Mitteln, die man sich nur vorstellen kann. Das bedeutet, dass die Grundlage einer irgendwie gearteten Kooperation mit diesem Terrorregime in meinen Augen überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Es kann nur darum gehen, dieses Regime einzudämmen und zu reduzieren in seinem Aktionsradius und es uns im wahrsten Sinne des Wortes vom Leib zu halten.
Sie haben gerade in einem Buch, Titel Sehenden Auges, eine Strategie entworfen, eine Eindämmungsstrategie unter dem Schlagwort Rollback Putinismus. Aber Sie beziehen sich da auch auf ein amerikanisches Vorbild während des Kalten Krieges. Nun hatten die USA so eine Eindämmungspolitik verfolgt und damit damals Staaten wie Kuba zum Beispiel in die Arme der Sowjetunion getrieben. Warum sollte das jetzt anders sein?
Also ich habe in der Tat nochmal das lange Telegramm von George Kennan gelesen, dem amerikanischen Diplomaten, der dann nach Ende des Zweiten Weltkrieges einen Vorschlag gemacht hat, wie man von Seiten der westlichen Alliierten unter der Führung Amerikas die damalige Sowjetunion zurückdrängen könnte. Sie haben natürlich recht, wenn Sie sagen, dass es kritische Facetten und Aspekte gab. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, eine solche Rollback-Strategie müsste heute 1:1 umgesetzt werden. Aber der Kerngedanke ist aus meiner Sicht nach wie vor sehr relevant, nämlich ein autoritäres, sehr gewaltbereites Regime mit allen Instrumenten, die wir haben, zurückzudrängen und nicht darauf zu hoffen, dass es sich eines Tages eines Besseren besinnt und auch nicht zu akzeptieren, dass man mit diesem Regime nach wie vor in irgendeiner Form diplomatische Deals macht. Und insofern denke ich, müssten wir in unseren eigenen Instrumentenkasten schauen, wie wir dieses Regime am Ende des Tages in die Knie zwingen können.
Erwarten Sie denn, dass beim NATO-Gipfel in Vilnius Mitte Juli über solche Fragen gesprochen wird?
Ich fürchte nein, denn mir ist nicht bekannt aus meinen Gesprächen mit meinen ehemaligen Kollegen oder aus meinem Netzwerk mit verschiedenen Vertretern aus den politischen Hauptstädten, dass es überhaupt im Ansatz schon eine Debatte über eine Eindämmungsstrategie gibt. Die NATO scheut sich nach wie vor auch, überhaupt die NATO-Russland-Grundakte zu suspendieren. Das wäre ja beispielsweise ein erster wichtiger symbolischer Schritt. Das ist nicht konsensfähig. Also ich sehe nicht, dass die großen strategischen Themen in Vilnius eine Rolle spielen. Stattdessen bemüht man sich gegenwärtig natürlich sehr, sehr stark, den Riesenelefant im Raum irgendwie in den Griff zu bekommen. Und das ist die Frage der Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO.
Der ukrainische Präsident Zelensky möchte beim NATO-Gipfel in Vilnius eine eindeutige Einladung zum NATO-Beitritt erhalten. Kann er damit rechnen?
Nein, ich muss leider sagen, ich kann hier nicht erkennen, wo sich ein Konsens noch jetzt in den nächsten Wochen darstellen könnte. Es bleibt eigentlich bei der Grundhaltung der Verbündeten, die bedeutet, dass sie zwar ihre eigene Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit erhöhen wollen. Wir werden mit Sicherheit dann auch dementsprechende Maßnahmen nochmal in Vilnius hören, weitergehende Maßnahmen, die beschlossen werden. Aber die Ukraine steht eben außerhalb des Zaunes und wird dann letztendlich von der NATO nur in Anführungsstrichen unterstützt werden. Und das, was der NATO-Generalsekretär jetzt nochmal neulich gesagt hat, fasst im Prinzip ja den gegenwärtigen Konsens in der NATO zusammen. Ja, die Ukraine soll irgendwann NATO-Mitglied werden, aber bitte nicht jetzt. Sie soll erst einmal als staatliches Unternehmen überleben. Sie soll sich sozusagen selber von diesem Angriffskrieg ein Stück weit befreien können. Und dann würde man an einem Tag X quasi über eine Aufnahme reden können. Und das bedeutet ja nichts anderes, als dass man die Aufnahme der Ukraine in eine etwas ferne und unbestimmte Zukunft verschiebt, denn es ist ja völlig offen, wie der militärische Konflikt sich weiter gestaltet, wie lange er dauert, 1 Jahr, 2 Jahre, 10 Jahre, ich weiß es nicht. Aber dass das nicht einfach sein wird für die Ukrainer, ihr militärisches Ziel zu erreichen, ist ja offenkundig.
Immerhin, man tut ja einiges zum militärischen, insbesondere militärischen, aber auch wirtschaftlichen und humanitären Unterstützung der Ukraine. Aber auch der deutsche Bundeskanzler teilt ja diese Einstellung. Er spricht von militärischen Sicherheitsgarantien, die aber auch nicht weiter ausgekleidet werden. Wie könnten die denn unterhalb von Mitgliedschaft aussehen?
Also die Gruppe der Staaten, die sich seit einiger Zeit relativ deutlich für eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO ausspricht, das sind die baltischen Staaten und die ostmitteleuropäischen Staaten, diskutieren gegenwärtig hinter mehr oder weniger verschlossenen Türen eine Reihe von Möglichkeiten, solche Sicherheitsgarantien abzugeben. Und die könnten beinhalten beispielsweise Ausbildungshilfe, militärische Ausbildung in der Ukraine durch dann die jeweiligen Staaten und ihr militärisches Personal. Sie könnten beinhalten eine stärkere Verzahnung des Austausches von geheimdienstlichen Informationen. Sie könnten beinhalten Aktivitäten, die Interoperabilität im militärischen Sinne noch stärker forciert und auch einfacher macht für die Ukraine. Aber am Ende des Tages reden wir hier davon, ob Mitgliedstaaten der NATO in einer Gruppe bereit sind, wie man im Englischen sagt, Boots on the ground zu schicken. Also ihr
westliche militärische Präsenz.
Genau. Und das ist natürlich ein substanzieller Schritt, ein ganz wichtiger Schritt in meinen Augen. Denn wenn es keinen, ich benutze nochmal einen englischen Ausdruck, keinen strategischen Game Changer gibt, also der wirklich die Parameter auf der strategischen Ebene und auch operativ, taktisch verändert zugunsten der Ukraine, werden wir, denke ich, weiter diesen Vernichtungskrieg Russland sehen. Putin wird da einen langen Atem entwickeln wollen. Und wir werden das dann immer sozusagen weiter vor uns hinschleppen. Also wenn es tatsächlich zu einer solchen Koalition der Willigen käme, wäre das aus meiner Sicht ein wichtiger und guter Schritt für die Ukraine, aber natürlich auch einer, der mit Risiken verbunden ist. Und die werden in jedem einzelnen Fall, in jeder einzelnen Hauptstadt dann abgewogen werden müssen.
Also ebenso wie die Mitgliedschaft wird so eine westliche militärische Präsenz von vielen NATO-Mitgliedern ja im Grunde als Beteiligung am Krieg, dann wäre der Westen Kriegspartei. Und dann, das ist der nächste gedankliche Schritt in der Argumentation der Gegner, dann würde eine westliche Militärpräsenz eine nukleare Eskalation auslösen, sprich einen russischen Atomangriff. Halten Sie das für plausibel?
Also ich halte diese logische Kette, die Sie da gerade formuliert haben, eben halt nicht für logisch. Mein Ausgangspunkt ist eher die Frage, wann ist eigentlich das Maß voll? Wann ist genug genug? Wie lange will der Westen der kompletten Zerstörung der Ukraine durch Russland eigentlich weiter zuschauen? Und wenn wir jetzt an die jüngsten Ereignisse denken, an die mutwillig ausgelöste Sprengung des Staudammes im Süden der Ukraine, ist das ja von der Dimension der Zerstörung, auch mit Blick auf eine langfristige Folge, fast vergleichbar mit dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Das hat ja wirklich eine unglaubliche Dimension. Und dass es eine Reihe von Staaten gibt, die sagen, wir werden der Ukraine jetzt nicht nur einfach weiter dann zuschauen und sie hier und da unterstützen, finanziell, militärisch, sondern wir wollen uns dann auch wirklich an einer aktiven Verteidigung der Ukraine beteiligen. Das ist eine Diskussion, die in Polen, in den baltischen Staaten, in der Tschechischen Republik, in Slowenien und in anderen Staaten geführt wird. Ich glaube, dort ist verstanden worden, dass wir wirklich einen Strategic Game Changer brauchen und nicht einfach weiter sozusagen auf dieser Linie bleiben, die NATO beschlossen hat, und dann hoffen, dass die Ukraine sich mit, ich weiß nicht wie vielen, zukünftigen Offensiven dann militärisch durchsetzen kann.
Birgt so etwas nicht die Gefahr einer Spaltung der NATO?
Ja, und das ist natürlich auch ein Aspekt, den alle im Kopf haben. Und ich denke mal, dass die Gruppe derjenigen Staaten, die das gegenwärtig diskutiert, natürlich sehr, sehr vorsichtig in dieser Frage ist, eben weil sie kein Interesse hat, diese Einheit der NATO zu gefährden. Auf der anderen Seite muss man natürlich realistisch sagen, die viel zitierte politische Geschlossenheit der NATO ist ja in der Realität nicht so geschlossen, wie sie das gerne auch nach außen demonstriert. Wir haben mindestens zwei Staaten, nämlich die Türkei und Ungarn, die ganz offen an ihrer strategischen Partnerschaft und ihrer Nähe zu dem Terrorregime im Kreml festhalten. Aber wenn jetzt eine Gruppe vorpreschen sollte, denke ich, wird die NATO, also die Organisation und die anderen Verbündeten versuchen, was auch immer denn da beschlossen wird, von der offiziellen NATO-Politik fernzuhalten. Und wenn ich das ebenfalls noch anfügen darf, ich glaube, das ist auch die Position in Berlin, dass man versuchen wird, eben also eine solche Erklärung, die wir vielleicht dann am Rande des Gipfels sehen, von einer Unterstützungsgruppe für die Ukraine, dass man die fernhalten will von den offiziellen NATO-Deklarationen.
Berlin, das Stichwort. Nach dem russischen Angriff richteten sich die Blicke der Verbündeten genau hierher. Jetzt müsse Deutschland Führung zeigen, hieß es dann oft. Aber ein Führungsanspruch ist ja nicht wahrnehmbar. Wundert Sie das?
Nein, das wundert mich nicht. Also ein Führungsanspruch, um das anders zu formulieren, setzt eine Reihe von Punkten voraus, die man mitbringen muss. In diesem sehr konkreten Fall wäre die erste Voraussetzung, dass man zumindest ansatzweise erkennen ließ, dass man sich selbstkritisch mit der eigenen früheren Russlandpolitik auseinandersetzt. Das kann ich in Berlin überhaupt nicht erkennen, leider. Also eine irgendwie geartete kritische Selbstreflexion findet dort eigentlich nicht statt.
Na, ein paar Schuldbekenntnisse hat es schon gegeben, zum Beispiel vom jetzigen Bundespräsidenten Steinmeier oder dem Fraktionsvorsitzenden der SPD im Bundestag. So ein paar Stimmen durchaus.
Ja, es ist richtig, ein paar Stimmen. Und dann sagt jemand zwei Sätze, dreht sich um und im Falle unseres Bundespräsidenten verleiht er der ehemaligen Bundeskanzlerin dann auch noch einen Orden dafür, dass sie diese Russlandspolitik eben über Jahre so gestaltet hat. Aber ich rede von einem systematischen, irgendwie tiefgehenden Selbstreflexionsprozess. Und das ist etwas, worauf auch ein Stück weit die anderen Verbündeten warten. Denn die Debatte in Deutschland über das, was man über Jahre an Russlandpolitik entfaltet hat, wird natürlich sehr genau beobachtet in den baltischen Republiken und in Osteuropa, aber auch in London und in anderen Städten. Mhm. Also das wäre der erste Punkt. Der zweite ist, dass man wirklich sehr klar darüber ist, mit welchem Gegner wir es hier zu tun haben. Anfang des Krieges hörten wir ja aus der Ampelkoalition und insbesondere aus den Reihen der SPD häufig noch Formulierungen wie, wir müssten dann aber auch irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt Russland wieder einbinden und man könne Russland ja nicht von der europäischen Karte streichen. Und selbst in dem SPD-Programm, was vor wenigen Monaten verabschiedet ist, stehen noch solche Sätze drin. Das ist natürlich überhaupt nicht hilfreich, wenn der Gegner, in diesem Fall Moskau und seine Verbündeten in Peking und anderswo, die Europäer oder überhaupt die westlichen Verbündeten genau in ihrer strategischen Reaktion verfolgen und der Meinung sind, dass sie uns eigentlich nur aussitzen müssen, weil wir dann am Ende des Tages doch irgendwie einknicken. Also eine ganz klare Formulierung und Positionierung gegenüber dem Terrorregime in Moskau wäre eine zweite wichtige Voraussetzung. Mhm. Und eine dritte wäre natürlich, dass sie überhaupt die Fähigkeiten haben, intellektuell, politisch, militärisch und in anderen Bereichen, um wirklich auch dann Führung zu übernehmen, die nicht nur deklaratorisch ist.
Nun hat ja die jetzige Regierungskoalition sich auf die Abfassung einer nationalen Sicherheitsstrategie geeinigt. Was muss diese Strategie aus Ihrer Sicht regeln? Könnte die dann solche Überlegungen, auch einen solchen Führungsanspruch dann glaubwürdig begründen?
Viele dieser Papiere fangen ja immer damit an, dass sie das Sicherheits- oder überhaupt globale Umfeld beschreiben und dann ein paar Trends herausarbeiten. Aber viele Papiere neigen dann dazu, relativ schwammig zu werden, wenn es darum geht, ganz konkrete Interessen, die ein Land, in diesem Fall Deutschland, hat, auch zu formulieren und dann die sogenannten Ends und Means daran zu setzen. Das heißt also zu beschreiben, mit welchen sehr konkreten Instrumenten will man dann wirklich am Ende was erreichen, welche konkrete Zielsetzung soll erreicht werden, wie will man die überprüfen. Also eine allgemeine Formulierung, dass Deutschland in der Welt sich beispielsweise für ökologische Modernisierung einsetzt oder gerne mehr mit den Schwellenländern kooperieren will oder sich für den Klimawandel einsetzen will, das ist alles, verzeihen Sie mir diese etwas flapsige Formulierung, nice to have, aber wenn dann daraus nicht wirklich konkret beschrieben wird, mit welchen Mitteln man was wirklich konkret in einem bestimmten Zeitraum umsetzen wird, wird es am Ende nur wieder ein allgemeines Papier sein.
Ein Element, das vermutlich auch fehlen wird, ist die Einsetzung eines Nationalen Sicherheitsrats, von dem viele sich versprochen hatten, dass er eine Strategie besser bündeln könnte. Ist es ein Fehler, dass es den Sicherheitsrat nicht geben wird?
Ich bedauere das, weil ich glaube, dass eine Debatte über die Frage, wie kann man nationale Sicherheitsthemen auch wirklich operationalisieren, sodass sie auf der sowohl exekutiven als auch auf der legislativen Seite landen und dementsprechend umgesetzt werden. Das ist eine wichtige Frage. Alleine die Diskussion darüber finde ich schon sehr, sehr wichtig. Dass das Ganze wieder vom Tisch gewischt worden ist, zeigt mir, dass man selbst über diesen intellektuellen Schritt eigentlich nicht hinausgehen wollte. Und ich halte das ehrlich gesagt für einen Fehler.
Deshalb auch nicht verwunderlich, dass Deutschland keine Führung in der Frage, wie sollen wir es mit Russland halten, zeigt. Was in Deutschland, aber auch bei der NATO immer wieder gesagt wird, ist, dass Kriege am Verhandlungstisch entschieden werden. Das sagt auch Ihr ehemaliger Chef, der NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Was sagen Sie, kann es einen Verhandlungsfrieden mit Russland unter irgendwelchen Bedingungen geben?
Also ich sage das seit 16 Monaten immer wieder. Russland hat jeden Tag, jede Nacht, 24 Stunden die Gelegenheit zu sagen, das war es jetzt, also wir ziehen unsere Truppen zurück. Das wäre natürlich die einfachste Lösung, aber die unwahrscheinlichste. Ich halte es da wirklich sehr mit der ukrainischen Seite. Die Ukraine kann es nicht zulassen, dass auch nur Teile ihres Territoriums weiter von russischen Besatzern besetzt werden und auf dem Gebiet dieser besetzten Region dort eine ethnische Säuberungspolitik stattfindet. Das ist in keinster Weise akzeptabel für die Ukraine, aber es ist auch nicht für uns akzeptabel, weil wenn es einen eingefrorenen Konflikt in der Mitte Europas gibt und das russische Regime quasi nicht zur Verantwortung gezogen wird und weiter sein Unwesen treibt, wird die europäische Sicherheit insgesamt weiter höchst gefährdet werden und höchst gefährdet bleiben. Also verhandeln kann man nicht Land und Leute. Das ist in meinen Augen inakzeptabel. Man kann nur jetzt versuchen, die Ukraine zu befähigen, ihre Ziele zu erreichen und die Russen aus ihrem eigenen Territorium, von ihrem Territorium zu werfen.
Es gibt aber, ich möchte da doch nochmal nachhaken, Vorschläge, diese Konfrontation in, sagen wir mal, geordnete Bahnen zu lenken, indem man vertrauensbildende Maßnahmen anbietet. Beispielsweise durch neue Rüstungskontrollverhandlungen. Das ist ein Vorschlag des ehemaligen Botschafters von Fritsch. Was halten Sie davon?
Ich glaube fest daran, dass wir mit diesem Regime keine Appeasement-Politik fahren können. Das ist ein Regime, das jetzt über 20 Jahre von uns die Gelegenheit bekommen hat, in jeder Form eine Kooperation, eine Form von Zusammenarbeit, von vertrauensvoller Zusammenarbeit mit uns zu begründen. Ich selber war 20 Jahre im NATO-Russland-Rat mit dabei und habe mich ebenfalls mit nach Kräften bemüht. Aber dieser Vernichtungskrieg, den Russland jetzt führt, die Kriegsverbrechen, die es begangen hat und begeht, also die Zerstörung von Lebensgrundlagen, das ist für mich alles komplett inakzeptabel, um mir vorstellen zu können, hier eine irgendwie geartete, vertrauensvolle neue Maßnahme irgendwo zu kreieren und da zu sitzen und zu sagen, ja, wie können wir euch dann wieder sozusagen auf den richtigen Weg bringen?
Kein Appeasement mit diesem Regime, sagen Sie. Aber wäre es denn vorstellbar, dass Russland wieder ein verlässlicher Partner wird, wenn, sagen wir mal, Präsident Putin abtritt oder wenn er stirbt?
Ich habe mich in meinem Buch sehr darum bemüht, darzustellen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben und dass der Putinismus ein System ist. Es ist ein System, das von vielen Menschen mitgetragen wird und im Übrigen ja auch von großen Teilen der Bevölkerung nach wie vor mitgetragen wird. Das heißt, selbst wenn Präsident Putin morgen vom Pferd fallen würde, würde es mit aller großer Wahrscheinlichkeit Nachfolger geben, ob nun kollektiv oder individuell, die an dem Autoritarismus, an dem Putinismus festhalten werden, die nach wie vor an einem Großmachtstatus Russlands festhalten würden, die uns nach wie vor mit nuklearen Waffen erpressen würden. Es gibt keine Anzeichen gegenwärtig, dass das System durch eine irgendwie geartete demokratische, sich an völkerrechtliche Spielregeln haltende Gruppe ersetzt werden könnte. Ich rechne wirklich für einen längeren Zeitraum mit einem sehr, sehr unberechenbaren und gefährlichen Russland.
Frau Babs, kann es Sicherheit in Europa heute nur noch gegen Russland geben?
Ich bin der Meinung, wir sind in einer wirklichen, in einem epochalen Umbruch. Und dieser epochale Umbruch verlangt sehr viel Mut, sehr viel strategische Weitsicht und Geschlossenheit. Ich habe das versucht, mit dem Begriff eines Churchill-Moments zu sehen. Und wenn wir diesen Konflikt auch als den unseren annehmen und nicht nur weiter Zaungast spielen wollen, dann denke ich mal, wird uns klar sein, dass wir hier einen langen Atem brauchen, um dieses Russland wirklich am Ende auch eindämmen zu können.
Vielen Dank, Frau Dr. Babst.
Aber doch sehr gerne.
Wie soll der Westen es mit Russland halten? Darum ging es im Gespräch mit der langjährigen NATO-Chefstrategin Stefanie Babst. Die heutige Politikberaterin hat auch ein Buch dazu vorgelegt, Titel Sehenden Auges, Mut zum strategischen Kurswechsel. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.